So, einen schönen guten Morgen. Ich freue mich, hier zu sein, jetzt mal ohne Maske. Ich bin's tatsächlich, der Daniel. Wir haben vorhin extra nochmal nachgeguckt. Wir sind fast 3 Jahre älter geworden, gell? Seit wir uns das letzte Mal gesehen haben. So lange ist es schon her, aber schön, schön hier zu sein. Und die Klostermühle lebt noch, es gibt uns noch. Und bei allem Chaos, was auch bei uns geherrscht hat, ihr könnt euch das vorstellen, dass da, wo sich doch noch viel auch mischt an Volk aus ganz Deutschland und viele Jugendliche und Kinder unterwegs sind, da kommen nochmal ganz andere Geschichten auf einen zu. Da weiß man gar nicht, nach welcher Verordnung man überhaupt gucken soll. So viele Optionen hätten wir. Aber es ist toll zu erleben, dass in all dem, auch was wir uns nicht gewünscht haben, wir erlebt haben, dass Gott ziemlich treu ist. Wir haben erlebt, dass zum einen viele Leute an uns gedacht haben und für uns gebetet haben und immer mal nachgefragt haben und geguckt haben. Wir haben erlebt, dass auch der Staat uns gut versorgt hat, das müssen wir auch sagen. Bei allem, wo man auch manchmal anderer Meinung sein kann. Wir haben Zentren in anderen Ländern und private Leute, auch jetzt die halbe Familie von mir wohnt ja in Griechenland, wo ich gedacht habe, wir sind schon trotz allem ganz gut aufgehoben. Wo andere Zentren gar nichts an Hilfe kriegen oder niemanden haben oder gucken müssen, wo sie bleiben, wenn sie krank werden oder wie auch immer. Und was wirklich krass ist, wo wir wirklich als Wunder erlebt haben, auch in dieser Zeit war, als es sind wir schon 2 Jahre drin, doch, gell? März letzten Jahres, letzten Jahres, als es so losging und wir gerade noch so die Bibelschule zu Ende gebracht haben, bevor dann der Lockdown kam, da standen wir finanziell gar nicht so gut da. Also wir waren gerade so über der Null und hatten auf einmal in Aussicht, wer weiß, wie lange jetzt da irgendwie Gehälter zahlen zu müssen, ohne das Einkommen kam. Und das war erstaunlich zu sehen. Wir stehen heute besser finanziell da als vor der Krise. Wo manchmal Gemeinden, und ich glaube, ihr wart auch dabei, wir kriegen nicht die genauen Listen, wer jetzt alles von wie und was gespendet hat, Gemeinden, Privatleute und ganz rührend auch irgendwelche FSJler, die mal vor 10 Jahren hier waren und meint, ich habe vergessen, im letzten Jahr meinen Zehnten abzugeben, hier hab dann und so Sachen, ganz toll. Kinder, die irgendwie eine nette Postkarte geschrieben haben und ihre 5 Euro gegeben haben. Das war berührend zu sehen, wie Leute uns mitgetragen haben und auch wie Gott da irgendwie seine Hand über uns gehalten hat und wir mussten niemanden gehen lassen und können weitermachen und konnten dann auch in den jeweiligen Sommern immer relativ schnell wieder loslegen und hatten die Hoffnung, dass wir diesen Herbst vielleicht auch noch ein bisschen länger machen können, aber so langsam zieht sich's doch wieder zu. Ich muss sagen, wir hatten ja letztes Jahr im September wurde wieder alles dicht gemacht, keine Konfis mehr, gar nichts mehr an der Klostermühle. Und dieses Jahr im Oktober war ich noch ziemlich guter Dinge. Jetzt sieht es wieder ein bisschen enger aus, aber wenn Gott noch derselbe ist wie vom letzten Jahr, dann wird wohl auch das irgendwie gehen. Und da sind wir sehr dankbar. Von daher viele Grüße aus Obernhof, auch von meiner Familie, die ihr, glaube ich, immer noch nicht kennengelernt habt. Gell? Irgendwann bringe ich sie mal mit. Die sind auch alle gut drauf. Auch 3 Jahre älter geworden mit allem, was das so mit sich bringt. Aber es ist gut so. Ja, ich war jetzt in den letzten paar Tagen, die letzten 4, 5 Tage haben wir spontan sind wir noch ins Ahrtal gefahren mit unseren Leuten, die eigentlich hier gewesen wären und haben was ganz anderes gemacht, da Leute in ihren Trümmern besucht und wie sie am Aufbauen sind jetzt, wo es kalt wird. Und ich muss sagen, es hat mich auch nochmal meine Situation neu einordnen lassen, wenn man sieht, wie es anderen Leuten geht. Das ist immer manchmal ganz heilsam. Es ist schon viel passiert dort, aber schon auch noch viel Frust und viel Ärger und viel auch Verzweiflung bei manchen. Manche haben jetzt 4 Monate ihre Häuser wieder langsam auf Vordermann gebracht, um dann im 4. Monat gesagt zu kriegen, wir müssen es doch abreißen. Und da kann man sich vorstellen, da kommt Weihnachtsfreude auf. Die sind wirklich hart an der Grenze, manche. Und da hat eine von den Gemeinden dort, die gucken, dass sie wenigstens so ein bisschen kleinen Lichtblick bringen mit ein bisschen selbstgemachtem Kuchen und Kaffee und dann läuft man da rum und hört sich, im Prinzip hört man sich mehr an, was die so zu erzählen haben, und kann vielleicht das ein oder andere an Mutmachendem dazu sagen. Aber auch da, und das ist erstaunlich, wie viele das erzählt haben, gerade auch so ein paar, die doch irgendwie in irgendeiner Weise im Glauben stehen und die Gemeinde vor Ort, die erzählt haben, in all dem Elend, was sich keiner wünscht und man nie wieder erleben möchte, wir erleben, dass Gott trägt und dass er uns Hoffnung bringt und dass er da ist und dass er uns manchmal ganz neu an unser Leben erinnert, an das eigentliche Leben. Ich weiß, der eine, der kannte sogar die Klostermühle von, als er Jugendlicher war, und war ganz gerührt, dass seine Vergangenheit ihn da einholt, als wir um die Ecke kamen. Und der hat gesagt, es hat mich jung gemacht. Und heute mache ich ganz andere Sachen, als ich sonst gemacht hätte, wo ich sonst mich hauptsächlich um meinen Garten gekümmert habe. Sehe ich auf einmal wieder, um was es eigentlich im Leben geht. Und von daher auch da viele, neben allem Frust, viele, viele gute Sachen. Und ich habe auch, und jetzt kommen wir so langsam zu dem Thema, über das ich sprechen möchte, ich habe auch erlebt, wie mich so Sachen zu sehen bei anderen und wie andere damit umgehen, wie es mich demütig macht. Und ich bin begeistert, dass wir heute jetzt schon im ersten Teil auch schon richtig in die Richtung gegangen sind, in die ich heute auch gucken möchte. Ich habe euch ein bisschen was aus dem Jakobusbrief mitgebracht. Den habe ich im Sommer mir so ein bisschen vorgenommen und ich muss sagen, wie es oft so ist, wenn ich für andere Leute was vorbereite, spricht es mich am meisten hinterher an. Und ich war erstaunt, wie gut es in meine Lebenssituation in die letzten 2 Jahre reingepasst hat. Und ich glaube, vielleicht passt auch der ein oder andere Gedanke zu dem, was wir jetzt diese Woche erlebt haben, nämlich dass die Woche nicht so stattfinden konnte, wie wir es uns vorgestellt hatten. Und ich möchte starten mit einfach nur den ersten Vers aus dem ersten Kapitel mal so als kleine Einleitung und dann schauen wir in Kapitel 4 ein paar Verse an. Wenn das stimmt, was ich so gelesen habe über den Jakobusbrief, ist der Jakobusbrief einer oder der erste Brief überhaupt, der geschrieben wurde im Neuen Testament. Also man vermutet, dass er irgendwie um 45 nach Christus geschrieben wurde. Und das heißt, wir sind noch in einer recht frischen Christenheit. Also die Gemeinde ist 15 Jahre, vielleicht 10, 15 Jahre alt. Und Jesus, die Leute, die Jesus noch miterlebt haben, wie er gestorben und auferstanden ist, die leben noch. Es ist noch die erste Generation. Und sie haben schon viel erlebt. Vieles nicht einfach, vieles auch anders, als sie sich's vorgestellt haben, glaube ich, wo sie gedacht haben, jetzt sind wir mit dem Messias unterwegs, jetzt wird alles gut und nicht alles wirkt auf einmal gut. Und in die Situation rein, also auch noch dazu, dass sie verstreut wurden in alle möglichen Ecken oder es ging zumindest los mit der Verstreuung und Jakobus schreibt jetzt einen Brief. Dinge, die er scheinbar beobachtet hat, wo er merkt, oh, gefährliche Richtungen vielleicht, die wir einschlagen, gefährliche Gedanken vielleicht, die sich einschleifen und so. Ich muss da mal was sagen. Interessant finde ich hier besonders, man geht davon aus, dass es sich bei diesem Jakobus um den leiblichen Halbbruder von Jesus handelt. Und jetzt kann man sagen, ja gut, ist halt so nicht weiter nennenswert, aber für mich ist es nennenswert, weil ich immer so denke, Jesus als Herrn anzuerkennen, ist für normale Menschen schon manchmal eine ganze Nummer. Also fällt uns schon schwer. Aber die Vorstellung, dass mein Bruder, also ich habe einen Bruder, dass mein Bruder auf einmal daherkommt und auf einmal hier, übrigens, ich bin der Messias und damit dein Herr und Meister, dass das nochmal eine ganz andere Nummer ist. Dass man da nicht vielleicht noch ein, zweimal mehr zu schlucken hat. Und tatsächlich, sie haben sich nicht so leicht getan damit. Ich habe mal hier 2 Verse rausgesucht aus den Evangelien, wo so ein bisschen über die Familie von Jesus gesprochen wird, wo es heißt, Markus 3, Vers 21, und als seine Angehörigen es hörten, gingen sie los, um ihn, also damit ist Jesus gemeint, zu greifen, denn sie sagten, er ist von Sinnen. Also erstmal, er ist verrückt. Er dreht gerade durch. Wir wissen auch nicht so recht, was wir davon halten sollen. Irgendwas stimmt nicht mit dem. Und sie versuchen ihn sogar abzuhalten oder ihn zu greifen, dass er da nicht weiter so peinliches Zeug von sich lässt. Wahrscheinlich. Und dann Johannes 7, Vers 5, da steht auch, denn auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Und jetzt ist viel passiert seit diesen Versen. viel passiert. Ich weiß nicht, wann der Wandel losging. Auf jeden Fall ist Jesus ans Kreuz gegangen, er ist auferstanden, er ist Leuten begegnet. Und bis zu dem Tag, wo dieser Brief geschrieben wird, beziehungsweise schon einige Jahre vorher muss es gewesen sein, ist bei dem Jakobus Dramatisches passiert in seiner Beziehung zu Jesus. Er ist nicht mehr nur der leibliche Halbbruder, sondern auf einmal, und es ist erstaunlich, dass er sich so nennt hier, er nennt sich Knecht oder Sklave Gottes und des Herrn Jesus Christus. Das heißt, er sagt hier, ich wollte euch noch nicht, er sagt hier nicht, ich wollte euch noch einen kurzen Gruß von meinem Bruder hier rüber schicken, sondern ich komme hier als ein Sklave von meinem Herrn, Jesus Christus, der zufällig auch mein Halbbruder ist. Und erstaunlich ist, er erwähnt es nicht mal. Man hätte jetzt so meinen können, um sich jetzt hier wichtig zu machen oder seinen Worten Gewicht zu verleihen, könnte er doch noch seinen Verwandtschaftsgrad mit Jesus irgendwie bringen und sagen, so übrigens, ich komme hier nicht als normaler Sklave, sondern immerhin bin ich auch. Und er sagt gar nichts dazu. Das Zweite ist, er war wohl einer oder der Leiter von der Gemeinde damals in Jerusalem. Also in unseren Worten vielleicht ein hohes Tier in der frühen Gemeinde. Und auch das erwähnt er hier nicht. Gell, er hätte jetzt sagen können, außer dass ich leiblicher Halbbruder bin und mit dem schon aufgewachsen bin und viel mehr über den weiß als ihr alle zusammen wahrscheinlich, bin ich auch noch der Oberleiter hier von Jerusalemer Gemeinde. Und jetzt setzt euch mal brav hin und hört mir mal ordentlich zu. Ich habe was zu melden. Ich bin wer? Macht er nicht. Sondern was er hier sagt ist, ich komme als Knecht, als Sklave unseres Herrn. Er ist Herr, ich bin Knecht. Und jetzt möchte ich euch was sagen. Und das ist eine schöne Einleitung, das hatten wir schon gesagt, das ist eine schöne Einleitung in eins der Themen, die im Jakobusbrief immer wieder angeschnitten werden aus verschiedenen Perspektiven, die, glaube ich, bei weitem nicht nur für die frühe Gemeinde, sondern 2000 Jahre später für die jetzige Gemeinde und besonders für die westliche Gemeinde, mit Sicherheit relevant ist. Und mich tröstet es ein bisschen, weil irgendwie ich bin so, wie ich aufgewachsen bin, kam oft so das Wort, früher war alles besser. Und auch die frühe Gemeinde wurde mir immer so dargestellt mit, damals, da lief noch alles gut und heute, guck mal, wo wir gelandet sind. Und mich tröstet es ein bisschen, dass Jakobus so Sachen auch schon in die frühe Gemeinde schreiben musste. 15 Jahre nach der Auferstehung von Jesus haben sich schon Sachen angefangen reinzuschleichen in die Gemeinde, mit denen wir heute noch genauso zu kämpfen haben. Vielleicht ein bisschen anders, vielleicht andere Themen, vielleicht, aber so dieses Grundding, das hatten schon die Christen nach 15 Jahren Gemeindeleben. Und jetzt kommt er und er redet hier über den Hochmut und über Demut, das Gegenstück dazu. Und ich weiß jetzt nicht, was ihr so verbindet mit diesen Worten. Meine Großtante in Karlsruhe war Oberdiakonisse, eine ziemlich coole Oberdiakonisse. Und ich war schwer beeindruckt von der Frau damals, ist schon länger gestorben. Und einer ihrer Sprüche war, hat sie mit einem breiten Grinsen da vor ihren anderen Mitschwestern gesagt, unser größter Stolz ist unsere Demut. Und hat gelacht. Und das ist die eine Seite, so wo man schon weiß, ja, es gehört irgendwie zu unserem Glauben dazu. Auf der anderen Seite begegnet mir das aber auch, dass wir bei dem Wort Demut immer an so ein bisschen sowas Kriecherisches, Komisches, Seltsames denken. Und ich glaube nicht, dass das damit gemeint ist. Ich glaube nicht, dass es darum geht, so, dass sich niemand meldet, wenn es was zu machen oder zu sagen gibt. Ich glaube nicht, dass diese Art von Demut gemeint ist, sondern eine Haltung, die sich manchmal einschleicht bei uns, die gefährlich wird, da wo wir uns für wichtiger halten oder für höher achten, als wir sind. Wo wir uns meinen, erheben zu können erstmal über Gott, da kommen wir nachher drauf, und dann natürlich auch in der Konsequenz über uns gegenseitig. Und da hat es heute gut gepasst, gell, wo wir hatten einmal das Vorbild von Jesus, wie er sich keineswegs über seinen Vater erhebt, wie er sagt, ich habe meine Wünsche und ich habe meine Träume und meine Vorstellung davon, wie es schön wäre, wenn es laufen würde, aber du darfst. Du bist der, der sagen darf, wo es lang geht und dein Wille soll geschehen. Und dann auch der Gedanke aus dem Philipperbrief, wo es hieß, einer achte den anderen höher als sich selber. Und wo es von der Demut auch von Jesus dann in diese Richtung geht, dass wir auch voreinander uns nicht für höher halten sollen, als wir sind. Und ich möchte da einfach mal reingucken. Wir gucken ins Kapitel 4 und ich mache einmal die Verse 6 bis 10 und dann springen wir noch ein Stück weit herunter und machen noch eine direkte Auswirkung davon, die, glaube ich, gut auch in unsere Zeit heute passt. Genau, er schreibt rein in diese frühe Christenheit, die sich zum Teil verstreut hat, die jetzt vielleicht auch nicht mehr so gut erreichbar ist in der direkten Gemeinde, und bringt ein paar Gedanken, und davon ist einer eben hier, der Hochmut. Ich lese ab Vers 6, Kapitel 4, Vers 6. Er gibt aber desto größere Gnade. Deshalb spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Unterwerft euch nun Gott. Widersteht aber dem Teufel, und er wird von euch fliehen. Naht euch Gott, und er wird sich euch nahen. Säubert die Hände, ihr Sünder, und reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen. Fühlt euer Elend und traut und weint. Euer Lachen verwandle sich in Traurigkeit und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor dem Herrn, und er wird euch erhöhen. Was auch immer es genau war, warum Jakobus das hier aufgreift, ob da eine bestimmte Situation war oder ob es bestimmte Meinungen waren, von denen er gehört hatte, oder ob Gott ihm das einfach aufs Herz gelegt hat, er versucht es hier aufzugreifen und sagt, Leute, falsche Selbstsicherheit, euer Stolz oder Hochmut, die passen nicht zu einer christlichen Lebenseinstellung. Du kannst nicht auf dich selber bauen und gleichzeitig meinen, ein Nachfolger Jesu zu sein. Vergesst nicht, wer ihr seid, und vergesst nicht, wer Gott ist. Und ich glaube, das tun wir schnell. Ich glaube, das tun wir auch heute noch schnell. Und ohne es vielleicht so beim Namen zu nennen oder das zugeben zu wollen, spielen wir uns zu was auf, was wir nicht sind. Und denkt dran, er redet hier zu Leuten, die eigentlich, zumindest der größte Teil wahrscheinlich von denen, die da angeschrieben wurden, die schon Christen waren. Das waren nicht Heiden, die nichts von Jesus hielten, sondern Leute, die in irgendeiner Weise ihr Ja zu Jesus gefunden hatten. Denen er jetzt nochmal in Erinnerung ruft, ihr nennt ihn doch Herr, oder? Ihr nennt ihn doch Herr. Dazu gehört, dass ihr ihn dann auch Herrn sein lasst. Und guck mal, wie scharf Jakobus das hier formuliert, wenn er über den Hochmut redet. Mir reicht allein schon dieser eine kurze Satz. Gott widersteht den Hochmütigen. Das muss man sich mal genauer angucken, weil ich weiß nicht, ob mir war das lange gar nicht so aufgefallen. Ich wusste, dass es den gibt und man hat ihn auch schon öfters gehört. Aber was er hier im Prinzip sagt, da steht, wenn einer hochmütig ist und wenn er meint, er hätte das Sagen und weiß, wo es lang geht oder hätte die Weisheit mit Löffeln gefressen oder wie auch immer wir den Hochmut oder den Stolz des Menschen dann definieren wollen, dann wird er erleben, dass Gott ihm dabei nicht nur die Unterstützung verweigert, sondern dass Gott in den Widerstand geht. Das ist ziemlich krass, diese Aussage. Ich weiß nicht, ob euch das klar ist. Ich zitiere nachher noch was aus einem Buch von Francis Chan, aber der hat auch so, ich höre den sehr gerne auch auf YouTube, und der verbringt eine ganze Weile damit und kann das viel besser als ich, den Leuten klarzumachen, seht ihr, was da steht? Da steht, dass Gott in den Widerstand geht zu dir, wenn du meinst, mit Stolz kommen zu können. Du machst dir Gott zum Feind. Und dann sagt er so ganz nett dazu und meint so, und wenn man verstanden hat, wer Gott ist, dann sollte eins klar sein, man will Gott nicht zum Feind haben. Und das sagt er. Und deswegen ist es eine krasse Warnung, die er hier bringt. Er sagt, Leute, verliert eure Demut nicht. Oder da, wo ihr sie verloren habt, findet zurück, weil mit Hochmut und Stolz werdet ihr massive Probleme mit Gott haben. Gnade gibt er den Demütigen. Und von Gnade hat er ziemlich viel und er gibt sie gerne. Und er holt hier im Prinzip aus und sagt, erinnert euch, wer der Herr ist und denkt, wer eigentlich auf dem Thron sitzt und schiebt Gott nicht von seinem Thron, in dem wie ihr lebt. Unterwerft euch Gott. Und Unterwerfung ist jetzt auch kein schickes Wort heute. Wir benutzen das selten. Es ist ein klares Bild, was Verlierer vor dem Sieger gemacht haben. Hier sind meine Waffen. Ich lege sie dir hin. Ich unterwerfe mich dir. Du hast gewonnen. Und das ist der Gedanke, den er hier bringt. Ich gebe auf, du bist der Sieger. Du sollst mein Leben bestimmen. Du kannst Gott aber auch weiterhin zum Gegner haben, indem du an deinem Stolz festhältst. Und das Gegenstück dazu ist die Unterwerfung. Und viel mehr Spielraum dazwischen gibt er hier gar nicht. Er sagt, das sind die zwei Optionen. Mach was draus. Unterwerft euch Gott. Widersteht dem Teufel, unterwerft euch Gott, und damit der euch nicht widersteht. Und dem Teufel könnt ihr, dank dem, was Jesus gemacht hat, jetzt auch wirklich anfangen zu widerstehen. Ihr könnt euch Gott nahen und dem Teufel widerstehen. Erinnert euch daran. Und es war doch klar, welche Seiten wir gewählt hatten, oder? War es klar? Ist es klar? Und erinnert sie, findet zurück zu eurem Herrn, da wo vielleicht das nicht mehr so ganz klar ist. So, ich werde jetzt nicht auf alles da eingehen, aber mit deinem Hochmut spielst du scheinbar dem Teufel persönlich in die Karten. Und das ist ja, der ist ja auch noch irgendwie da. Und da, wo Menschen, in diesem Fall sogar Christen, an ihrem Stolz festhalten und Gott eben nicht Herr sein lassen, da hat der Teufel scheinbar leichtes Spiel. Und wahrscheinlich ist das genau der Grund, warum Jakobus hier so eindringlich warnt, dass wir Gott zum Gegner bekommen, wenn wir im Stolz unterwegs sind, weil Gott sieht, wie es seinem Widersacher in die Hände spielt. Demut ist nicht hip, sie ist nicht schick und sie ist nicht erst die erste Wahl der Selbstverwirklichung, die heute so die Grundanliegen unserer Zeit zu sein scheinen. Aber sie ist scheinbar unbedingt erforderlich, damit das Böse weicht und Gott sein Ding mit uns machen kann. Und das wird uns am Ende als Sieger dastehen lassen und nichts anderes. Er fordert die Demut, und jetzt kommt das Interessante, er fordert die Demut ja nicht, um uns klein zu machen. Weil das ist so der Gedanke, warum uns das, glaube ich, immer suspekt ist, wenn irgendwie jemand von uns Demut fordert, dann hat es oft so irgendwie so ein negatives Ding, dass wir dem schon anfangen zu misstrauen, wenn er es nur von uns fordert. Aber hier kommt der Jakobus und erinnert in Vers 10, der sagt, er will euch ja nicht demütigen, um euch dann in den Staub zu treten oder um euch klein zu halten, sondern um genau das Gegenteil hinkriegen zu können in eurem Leben. Er will euch erhöhen. Er will euch doch erhöhen. Vergesst nicht, er liebt euch. Vergesst nicht, er liebt euch. Bei all dem Gerede über Demut, die wir vor ihm haben sollen und Anerkennung, dass er unser Herr ist. Am Ende liebt er uns abgrundtief. Und wir haben uns vorhin erinnert, welche Wege er gegangen ist, um uns zu finden und unser Herr sein zu können. Und jetzt sagt er, ihr demütigt euch doch vor dem Herrn. Er will euch doch erhöhen. Er will euch erhöhen. So, in diesem Buch von Francis Chan, das hatten wir hier, Hochmut bringt dir den Widerstand Gottes und es braucht die Unterwerfung vor Gott und er will nicht auf uns herumtrampeln, sondern uns erhöhen. Das sind die Gedanken, die ich hier jetzt einfach mal, gäbe es noch jede Menge mehr zu sagen, aber die lassen wir mal zu diesem Text. In diesem Buch hier, das heißt auf Englisch Letters to the Church, auf Deutsch gibt es auch schon Briefe an die Kirche, da holt der Francis Chan ziemlich weit aus. Er redet generell über die Kirche, aber am Ende, muss ich sagen, redet er auch viel über einzelne Christen. Und wer gerne liest, dieses Buch kann ich sehr empfehlen. Der redet sehr hart, also manches tut schon weh, aber er ist freundlich dabei und deswegen höre ich ihm gerne zu. Und ich brauche so Sachen manchmal. Der kommt nicht seicht um die Ecke, sondern er haut schon ordentlich raus. Und er hat ein Kapitel in diesem Buch, das hat es mir besonders angetan, wo er darüber redet, Voraussetzungen für gute Mitarbeiter. Also er nennt das in dem Buch, heißt es, gute Hirten. Und er redet vorrangig an Pastoren ran, aber ich glaube, in Amerika ist eh jeder, der zweimal vorne stand, schon irgendwie ein Pastor. Und es passt ganz gut generell für Mitarbeiter. Und dann fängt er sehr einfach an und man denkt so bei den ersten paar Themen, die er anspricht, okay, das ist jetzt ein bisschen, muss man das noch dazu sagen, es geht los mit, ein guter Hirte sollte Christ sein. Okay, ein guter Mitarbeiter in der Gemeinde sollte Christ sein, sollte selbstverständlich sein. Die Wahrheit ist nur, es ist nicht mehr selbstverständlich. So mancher arbeitet in Dingen mit, Und wenn man dann mal guckt, wie es um die Beziehung zu Jesus steht, ist da gar nicht so viel. Und deswegen holt er da aus. Dann kommt er zu so manchen auch Sachen, die wir meinen sollten, dass sie klar sind. Aber da habe ich mich dann auch ertappt gefühlt. Er hat irgendwann mal gemeint, oder in dem Buch heißt es dann, ein guter Hirte sollte beten können. Und da denken wir jetzt auch, ja, können wir alles. Dreimal am Tag vom Essen auf jeden Fall. Und sonst kriegen wir vielleicht auch noch das ein oder andere Gebet hin. Aber hier hat er wohl in seiner Kirche mal seinen Mitarbeitern gesagt, sie sollen ihm Bescheid sagen, wenn sie am Tag weniger als eine Stunde beten, weil dann wird er sie gerne rauswerfen und ersetzen mit Leuten, die beten können. Da habe ich auch so gedacht, okay, dann würde ich wahrscheinlich jetzt auch nicht an der Klostermühle arbeiten, wenn wir so dahergehen. Ich will mich auch nicht an der Stunde festmachen. Aber er hat gesagt, wer sind wir denn, dass wir denken, wir können das Reich Gottes bauen, ohne mit dem Herrn zu reden, der es baut? Wie soll das funktionieren? Frag mal einen Bauherrn, wie es am Bau läuft, wenn seine Handwerker nicht mit ihm reden über das, was sie zu tun haben und erst recht nicht zuhören zu dem, was er zu sagen hat. Es gibt ein Riesenchaos. Aber wir Christen meinen manchmal, wir kriegen es auch ohne hin. Und dann kann er froh sein, wenn wir unser jedes Blümlein hat sein Trinken und was weiß ich, beten vom Essen, als ob das reicht, um sein Reich zu bauen. Also wir sollen, betet ruhig vom Essen, das ist gut. Aber so, es gibt noch einiges mehr zu bereden als das Essen mit unserem Herrn. Und hier bringt er eben in diesem Kapitel das auch. Und dann kommt dann eine Sache und er sagt, ein guter Hirte muss demütig sein. Ein guter Mitarbeiter im Reich Gottes muss demütig sein. Und dann erzählt er von einem indischen, ich weiß nicht, ob es Missionar oder er hat irgendwie dort im Bereich Gottes in Indien gearbeitet. Und die haben eine Bewegung aufgebaut, die angeblich 3 Millionen Inder erreicht hat. Und zwar nicht nur sie zu bekehren, zu evangelisieren, sondern auch Jünger aus ihnen zu machen, sie zu begleiten über mehrere Jahre, damit die dann selbstständig auch wieder neue Leute erreichen können und Gemeinden aufbauen können. Und der Francis hat ihn besucht und wollte so von dem hören, hat gemeint so, erzähl mir mal, wie habt ihr das hingekriegt, dass das so gut bei euch läuft? Andere Gemeinden, unsere westliche Kirche ist am kaputtgehen und hier läuft's so. Was ist denn da los? Und dann hätte der Inder nur gelacht und hat gemeint, ihr Amis, wahrscheinlich willst du jetzt von mir eine Strategie hören, oder? Wie man das macht. Und ich sag dir eins, wir haben eine einzige Strategie. Die Männer, mit denen ich arbeite, haben eine tiefe Kenntnis von Jesus. Sie haben eine tiefe Beziehung zu Jesus und sie sind die demütigsten Menschen, die ich kenne. Und das ist unsere Strategie. Und dann erzählt er von den Jahren vorher, wo er sagt, ich habe früher mir meine Leute rausgesucht nach ihren Begabungen. Wer gut reden konnte, wer was hergemacht hat vorne, wenn er vorne stand, wer irgendwie eine gute, keine Ahnung was hatte. Und ich bin manchmal grandios gescheitert mit unseren Projekten. Und ich habe gelernt, dass Jesus das sehr ernst meint mit dieser Demut. Zuerst die Demut vor Gott, dass es Leute sind, die sich was sagen lassen von ihrem Herrn. Dass es Leute sind, die bereitwillig sagen, dein Wille geschehe. Und das Zweite ist, dass sie aber auch demütig sind vor denen, mit denen sie es zu tun haben. Dass sie nicht von oben herabkommen. Dass sie auch denen zuhören können und ihre Meinung ernst nehmen können und sich beugen können und ihnen dienen können, obwohl sie es nicht müssten, von ihrer Stellung her, von ihrem Wissen her. Dann hat jemand, das ist die Strategie. Jesus kennen und demütig sein. Und das hat mich schon bewegt, muss ich sagen, da, wo er das so erzählt hat. Und ich habe die ein oder andere Stelle, meine Frau, zum Glück habe ich meine Frau, die mir auch manchmal den Kopf waschen kann. Ich bin manchmal schon so, dass ich auch ungeduldig werde mit anderen, die ich meine, dass sie schon weiter sein könnten oder schneller sein könnten oder keine Ahnung was. Und dann komme ich immer so ein bisschen, obwohl ich versuche, dabei nett zu sein, merke ich schon, wie es in mir brodelt, dass ich doch meine, es besser zu können oder schneller zu können oder was weiß ich alles oder die Sachen schneller durchschaut zu haben und so weiter. Und wo meine Frau mich manchmal auch bremsen muss und sagt so, Daniel, aha, du hast es also verstanden, ja? Schön. Und dann weiß ich schon Bescheid, dann brauche ich gar nicht weiterzumachen. Dann geht es weiter. Aber interessant, besonders in den letzten 2 Jahren, war für mich dieser Gedanke der Demut, gerade Gott gegenüber, es geht jetzt vor allem um die Demut Gott gegenüber, in den Versen, die ich jetzt angucken möchte. Wir springen ein bisschen, wir überspringen ein paar Verse und landen in Vers 13. Weil das, muss ich sagen, habe ich gleich wiedererkannt. Nun also, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt gehen und dort ein Jahr zubringen und Handel treiben und Gewinn machen, die ihr nicht wisst, wie es morgen um euer Leben stehen wird. Denn ihr seid ein Dampf, der eine kleine Zeit sichtbar wird, der eine kleine Zeit sichtbar ist und dann verschwindet. Statt dass ihr sagt, wenn der Herr will, werden wir sowohl leben als auch dieses oder jenes tun. Nun aber rühmt ihr euch in euren Großtuereien. Alles solches Rühmen ist böse. Und ich weiß jetzt nicht, wie es euch geht, wenn ihr das so lest. Ihr kennt wahrscheinlich die Verse auch schon. Aber in den letzten 2 Jahren sind ganz schön viele von meinen Plänen nicht in Erfüllung gegangen. Das waren so Wochen wie jetzt hier, Freizeiten, die wir an der Klostermühle geplant hatten, Reisen, die wir vorhatten, Leute, die ich besuchen wollte, Hochzeiten, auf denen wir mittanzen wollten. Alle diese Sachen und vieles hat entweder gar nicht funktioniert oder es wurde umgeworfen. Und es war manchmal ganz schön frustrierend, wenn die Nächsten wieder angerufen haben und gesagt haben, wir kommen doch nicht, ist uns zu heikel oder keine Ahnung was. Alle diese Sachen, die da waren. Und dieser Text hier wirft ein paar Fragen auf, die ich mir in dieser Zeit schon auch gestellt habe. Und der Text hinterfragt meine Reaktionen darauf, wenn sich meine Pläne nicht erfüllen. Und er warnt ein bisschen, sagt, je nachdem wie die Reaktion ist, Daniel, musst du dich vielleicht auch nochmal hinterfragen, wer du denkst, dass du bist. Kann es sein, lieber Daniel, dass du meinst, ein Recht darauf zu haben, dass dein Leben so zu verlaufen hat, wie du es geplant hast? Kann es sein, dass du dich deshalb so ärgerst oder so frustriert bist, weil du meinst, es steht dir zu, dass in deinem Leben das passiert, was du dir vorstellst, dass es passieren soll und wie es passieren soll? Und ist das richtig? Jetzt glaube ich nicht, dass es verkehrt ist, Pläne zu machen. Wobei ich schon manchmal mich wundere, gerade so Bewerbungsgespräche, da musste ich immer fast loslachen, wenn mich Leute das gefragt haben, so, Herr Perialis, wo stellen Sie sich vor, dass Sie in 10 Jahren stehen? Da habe ich immer so gedacht, Freunde, ich wäre froh, wenn ich wüsste, dass ich in 10 Jahren noch lebe. Aber das darf man dann natürlich nicht sagen, das kommt dann immer komisch, dann vermuten sie gleich wieder irgendeine schwerwiegende Krankheit oder sonst irgendwas, was man da hat. Aber die Wahrheit ist doch, wir wissen eigentlich ziemlich wenig. Wir wissen, um ehrlich gesagt, ich wusste noch nie 10 Jahre vorher, was in 10 Jahren sein will. Und jetzt habe ich schon 4 Jahrzehnte hinter mir. Und dieser Text hier, der nordet mich da auch nochmal ein bisschen ein und der sagt, Daniel, überleg mal, wer bist du denn? Wer bist du, dass du meinst, es geht nach deiner Pfeife? Und hier kommt er wenig diplomatisch und sagt, Daniel, du bist ein Dampf, ein kleiner Dampf, der kurz aufkommt und wieder weg ist. Und ja, Jesus liebt mich. Und ja, Gott hat mich wunderbar geschaffen. Und alle diese anderen Sachen, die wir auch über uns sagen können. Aber hier bringt er das mal in eine andere Perspektive und sagt, Daniel, dein kurzes Leben im Vergleich zu dem, was Gott vorhat, ist ein ganz kurzer Dampf, einmal kurz und du bist weg. Vergiss das nicht. Bei all dem, was Gott dir auch an Identität schenkt, und das tut er, bei all dem, was er uns auch an Selbstbewusstsein aufbaut, dass wir seine Kinder sind, dass wir geliebt von ihm sind, dass er uns in Ewigkeit bei sich haben möchte, all das, was uns adelt, sagt er auch, aber vergiss nicht, am Ende bist du trotzdem ein kleiner Dampf. Blas dich nicht so auf, um bei dem Bild vom Dampf zu bleiben. Blas dich nicht so auf. Du bist ein Dampf, ein Hauch, der kommt und geht. Du hast es nicht in der Hand. Der nächste Wind bläst dich womöglich weg. Vielleicht lassen wir uns da auf die Illusion ein, dass man nur beherzt zupacken muss, um es endlich in den Griff zu bekommen. Und dann klappt alles so, wie wir das haben wollen. Und diesen Zahn zieht Jakobus hier. Und er ruft uns zu, vergesst nicht, wer in wessen Hand ist. Weißt du, nicht die Welt, nicht dein Leben ist in deiner Hand, sondern du bist in Gottes Hand. Es ist Hochmut zu denken, dass alles so laufen wird, wie du es dir zurechtlegst. So einfach ist das. Sollen wir dann keine Pläne mehr machen? Das steht hier, glaube ich, nicht. Mit ausreichend Weisheit kriegen wir vielleicht sogar gute Pläne hin, die in Gottes Sinn sind. Aber wo es problematisch wird, ist, wenn wir unseren Plänen eine Priorität über Gottes Willen geben. Wenn wir verärgert sind, weil Gott es trotz unserer tollen Pläne doch hat anders kommen lassen. Dieses Recht auf die Erfüllung unserer Pläne spricht uns die Bibel nicht zu. Und das fällt mir manchmal ganz schön schwer einzusehen. Gerade da, wo wir nicht nachvollziehen können, dass Gott an unseren Plänen etwas auszusetzen haben könnte. Und das sieht man manchmal wirklich, ich glaube auch bis ans Ende unseres Lebens sehen wir das bei manchen Sachen nicht ein, warum das jetzt so gekommen ist und nicht, wie wir es geplant hatten. Und trotzdem auch da, wir müssen dahin finden, dass es sein Wille ist, der am Ende zum Ziel kommen wird. Dein Wille geschehe und das auch manchmal auf Kosten meiner Pläne. Vielleicht will Gott in dieser Zeit der vielen zerstörten Pläne, auch der vielen zerstörten Pläne seiner Kinder, will er diese Zeit vielleicht nutzen, um uns genau das wieder beizubringen. Leute, ich muss euch, glaube ich, erinnern, ihr habt wesentlich weniger in der Hand, als ihr denkt. Wesentlich weniger in der Hand, als ihr denkt. Aber ihr habt mich. Und ich bin da und ich bin unerschütterlich und meine Pläne werden sich auf jeden Fall erfüllen. Und das nicht, weil er uns eins reinwürgen will oder uns fertig machen will, sondern weil er weiß, wie sehr Hochmut und Arroganz uns im Weg stehen. Weil er Leute auf dieser Erde braucht, die Demut üben, die bereit sind, ihr Leben von ihm abhängig zu machen, die verstehen, dass er der König und wir die Knechte und Mägde sind, nicht andersherum, die Einstellung nicht verlieren, Gott, du bist der Herr, du bist wirklich der Herr und als Herr hast du das Sagen, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Du hast das Recht, mit meinem Leben zu verfahren, wie du willst. Das sind krasse Sätze, die man schön singen kann. Ich weiß nicht, ob ihr die Lieder hier auch singt, so, ja, du darfst alles und egal ob Regen oder Sonne, du darfst alles. Aber das im Leben zu leben, ist eine ganze Nummer. Keine leichte Lektion. Und gerade in Bezug auf dieses Pläne machen und zu wissen, was ich morgen vorhabe und wie das auf jeden Fall so laufen wird und sowas, bin ich an meinen Vater, also an meinen leiblichen Vater erinnert. Mein Vater benutzt öfters mal die Redewendung, wenn Gott will und wir leben. Ich weiß nicht, ob ihr das auch hier, ob ihr auch so Leute habt, die das regelmäßig sagen. Und als gerade so als Jugendlicher, wo einem eh manchmal die Sachen peinlich sind, die Eltern so sagen, da stand ich manchmal daneben und habe so gedacht, oh Vater, jetzt wirst du wieder dramatisch hier. Gell, wenn Gott will und wir leben. So, ja, komm, treffen uns morgen auf einen Kaffee, wenn Gott will und wir leben. Muss das sein. Und je älter ich werde, ich muss vielleicht mal anfangen, damit meine Kinder dann auch demnächst was haben, was ihnen peinlich sein kann. Also noch mehr Sachen haben, die ihnen peinlich sind. Muss ich vielleicht auch den Satz bringen. Weil wisst ihr, ich glaube, am Ende ist es, und wenn es nur eine kleine Erinnerung an meine eigene Seele ist, wenn Gott will, dann ja. Und wenn Gott nicht will, dann bitte nicht. Wenn Gott will und wir leben. Genau das ist hier, glaube ich, gemeint. Ja, ich mache meine Pläne und ich glaube, das ist okay und gut und ich glaube, es ist Teil meiner Verantwortung. Und ich hoffe auch, dass Gott mich weise macht, gute Pläne zu machen. Und unser Plan für die letzte Woche, ich glaube, der war ziemlich gut. Wir hätten richtig, richtig gute Sachen machen können hier. Aber am Ende will ich auch schnell beigeben können, wenn Gott andere Gedanken hat, warum auch immer. Ob ich die verstehe oder nicht, dann werde ich das annehmen. Dann will ich das annehmen. Zumindest mal theoretisch und hoffentlich dann praktisch auch. Ohne sauer zu werden. Vor allen Dingen nicht sauer zu werden auf ihn. Oder auf wen auch immer ich dann für schuldig erkläre. Sondern dann sagen, Gott, es war deine Woche und es ist dein Leben. Und wenn du die Woche so wolltest, bitte. Es ist dein Reich. Und ich bin dein Knecht. Ich bin deine Magd. Und du darfst sagen, was du sagen möchtest. Und machen, was du machen möchtest. Wir können das noch weiter ausholen. Wenn er meine Pläne nutzen kann, um sein Ding zu machen, umso besser. Aber er darf reingrätschen, stoppen, umdisponieren, Alternativen zeigen, neue Dinge auf den Tisch bringen, Traditionen und Gewohntes kippen. Er darf eigentlich alles, wisst ihr? Weil er ist der Herr. Und er darf sagen, was Sache ist. Und ich vertraue ihm. Er ist nicht nur der, der das Sagen hat, sondern ich vertraue ihm, dass er es richtig macht. Ich vertraue ihm mehr als mir selber. Und am Ende ist seine Weisheit, die entscheiden soll. So war das doch, oder? Demut. Mein Leben in deiner Hand, Gott. Mach was draus. Mein kurzer Auftritt als Dampf, der soll sich in deine Gedanken einfügen.
Du bist Herr, auch in diesem Jahr, in der vierten und in der fünften und von mir aus in der sechsten Corona-Welle und dazwischen sowieso. Ich will mich am Ende als das kleine Puzzlestück in seiner großen Geschichte bewähren. Mein Leben macht nicht da Sinn, wo ich bekomme, was ich mir wünsche, sondern wo mein Schöpfer über mich verfügen kann, um seine Sache zu machen. Am Ende ist es immer noch sein Ding. Und ich möchte dahin kommen, vielleicht auch noch zaghaft, aber am Ende doch von Herzen jeden Tag zu beten, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Oder wie wir es vorhin gelesen haben, nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Und davon will ich Teil sein, von seinem Willen. Und du bist der Herr und ich gehöre dir. Hier die zwei Verse, die zwei Gedanken noch dazu. Es ist Hochmut zu meinen, wir hätten die Kontrolle und ich will dahin kommen, sie bewusst immer wieder an ihn abzugeben. Und mehr, bitte, nicht mehr dein Wille geschehe und nicht bitte erfüll mir meinen Willen zu beten. So viel vom Jakobus für heute. Amen.